Dank, Frau Dachmeister, für die netten Worte. Liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, jetzt hier auch am Abend um 20 Uhr, zu so einem Thema, das ja nicht so ganz einfach ist. Es heißt Pubertät und Sexualität in Zeiten des Internets. Und bevor wir sozusagen in den etwas ganz brisanten Bereich reingehen, habe ich mir gedacht, sollten wir uns vielleicht auch nochmal Gedanken machen, was hat sich eigentlich in sehr kurzer Zeit bei uns verändert. Wir können im Grunde genommen sagen, dass seit der Jahrtausendwende ein massiver Mediatisierungsschub erfolgt ist. Das heißt, wenn wir heute über das Thema Sexualität, Pornografie im Internet sprechen, dann sprechen wir eigentlich von einer Zeit, die noch sehr jung ist. Wenn Sie sich überlegen, 1995 ungefähr gab es das World Wide Web. Das war was ganz Neues, wo man eben auch die ersten, das heißt audiovisuellen Inhalte besser auffinden konnte. 2000 war eigentlich zuerst wirklich eine Durchdringung durch das Handy. Und das sogenannte Web 2.0, von dem wir heute reden, das hat sich erst im Jahr 2004 entwickelt und auch verbreitet. Das 2.0 heißt, dass wir also von einem sogenannten Mitmachnetz sprechen. Das heißt, wir können jetzt selber mit ganz einfachen Mitteln auch Inhalte, Produkte, Videos, Homepages etc. erstellen. Wir befinden uns auf sozialen Community-Seiten wie Facebook, wir sind in YouTube. Wir sind sozusagen jetzt auch in der Lage, selbst an dem Internet zu partizipieren. Wenn Sie überlegen, wir haben 2012, 2004 in der ganz, ganz langen Mediengeschichte, wo wir ja eher von Jahrzehnten, Jahrhunderten sprechen, ist das also eine ganz, ganz kurze Zeit. Und für das, was wir heute reden werden, muss man sich immer klar machen, dass wir von einem Phänomen sprechen, das absolut neu ist und wo wir eigentlich auch noch gar nicht so viel empirische Daten haben. Wenn wir von dem Thema Kinder, Jugendliche und Pornografie sprechen, müssen wir uns natürlich auch mit der Frage der Generationen beschäftigen. Und ich habe Ihnen hier mal ein Bild mitgebracht, das ist, glaube ich, sehr gut veranschaulich, dass wir im Grunde genommen von drei Mediengenerationen heute aussehen können. Das sind zum einen die sogenannten Digital Immigrants, also die nicht von Geburt an mit den neuen Medien vertrauten. Das ist im Grunde genommen so die Generation 1963 plus, wenn man das mal so grob einteilen will. Das war die Generation, die eigentlich die erste wirkliche Fernsehgeneration war. Sie ist mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufgewachsen. Das ZDF war ja damals auch, zumindest in Deutschland, war das so die Zeit, wo im Grunde genommen man immer noch auf wenige Programme zurückgreifen konnte. Man hat aber noch viel gelesen, man hatte Bücher, Zeitschriften, Zeitungen. Die nächste Generation, das ist die Brückengeneration, das sind die sogenannten In-Betweens. Das ist eigentlich so die Generation 85 plus. Die haben bereits in ihrer Jugend, kann man sagen, durchaus das Internet kennengelernt, aber nicht als Kind. Sie haben es nicht mit der Muttermilch eingesaugt, wie dann die sogenannten Digital Natives, die ja im Grunde genommen eigentlich erst, wenn man das so grob einhält, 1995 geboren, also alle, die nach 1995 geboren wurden, nennt man heute digitale Eingeborene, die sich eben sehr wohl mit dem Handy und auch mit dem Internet auskennen, die also schon vor der Einschulung selbstverständlich die neuen Medien genutzt haben. So, und wenn Sie das einfach im Hinterkopf behalten, dass wir hier von drei Generationen aussprechen, die zum Teil auch unterschiedliche Erfahrungen mit Medien gemacht haben und auch ganz anders angehen, dann kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen, warum letztendlich auch hier vielleicht in den inhaltlichen Bereichen und auch in Fragen der Medienkompetenz einfach natürliche Unterschiede bestehen, die aber nicht schlimm sein müssen. Also das kann man dann vielleicht auch noch in der Diskussion vertiefen. Was wir uns also klar machen müssen, wenn wir zum heutigen Thema sprechen, Kinder und Jugendliche, dann muss man sich einfach klar machen, dass wohl die Massenmedien, die von das Fernsehen, aber eben auch Internet, Computer, Handy und heute spricht man auch schon eher vom Smartphone. Das heißt, das Internet wird mobiler, es ist nicht mehr räumlich lokalisiert. Dass wir im Grunde genommen heute sagen können, das ist die Alltagswelt der Kinder und Jugendlichen. Von den Zahlen her wissen wir, dass über 86% der 12- bis 19-Jährigen tätig im Netz sind. Das ist eine sehr hohe Zahl. Und wir wissen mittlerweile, dass auch schon 22% der 6- bis 11-Jährigen täglich im Internet ist. Und wir wissen, Zahlen gerade der Kinder steigen momentan kontinuierlich an. Also immer jünger, wenn wir von einer Verjüngung sprechen, immer jünger gehen auch schon Kinder ins Internet. Und ich habe hier aus unserer Hochschule einen Trainer mitgebracht, den Studierende gedreht haben. Wir verleihen in der Hochschule der Medien jedes Jahr einen sogenannten Medienethikpreis für verschiedene Themen. Dieser Trailer hatte das Thema Kindermedien, da ging es darum, was gibt es eigentlich für gute Angebote im Internet und auch in den anderen Medien. Und ich glaube, er gibt einen ganz guten Einblick erstmal in das Thema, ja, wie gehen eigentlich Kinder mit Medien um. Schauen wir uns den einfach mal gemeinsam an.
In welchem Land wohnt das Sandmännchen? Für die Himmel wird es dumm. Wie kommt die Maus ins Fernsehen? Weil die Frau hat es verloren. Wir haben tolle Spiele.
Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, das, was Kinder für Realität halten, das erfahren sie eben auch über das Internet. Informationen, Wissen, das, was ihnen so wahr oder für das, was sie für eben ihre Erfahrungswelt halten, das ist ein wichtiger, sozusagen ein Zugang zu diesem Bereich stellt das Internet dar. Und wenn man sich einfach nochmal vergegenwärtigt, wie es mit der Medienbiografie der Kinder ausschaut, dann weiß man, dass es eine ganz neue Studie, die FIM-Studie, die gerade 2012 jetzt erschienen ist, vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest, da ging es um die Frage, welche Bedeutung haben Medien in Familien. Und da wird ersichtlich, dass also das Durchschnittsalter, Einsatzalter der Kinder mit 4 Jahren in Bezug auf das Fernsehen existiert. Ab 8 kann man sagen, ist der Computer selbstverständlich im Kinderzimmer. Und ab 10 ist sozusagen die Nutzung des Internets und auch das Handy, sondern das Eintrittsalter. Und das sind die aktuellen Zahlen, wo man das halt bei Kindern feststellen kann. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, man sich dann die Frage stellen muss, was machen denn dann eigentlich die Kinder, wenn sie im Internet sind? Ja, sie halten sich am liebsten in sogenannten sozialen Netzwerken auf. Auch hier lässt sich eine Verjüngung erkennen, denn immerhin schon 15% auch der 6- bis 11-Jährigen, die sich eigentlich noch gar nicht in sozialen Netzwerken aufhalten dürfen, sind jetzt dort schon regelmäßig anzutreffen. Also man sieht anhand dieses Charts, dass im Grunde genommen die absolut beliebte Seite aller Kinder und Jugendlichen Facebook im Grunde genommen ist, also das soziale Netzwerk schlechthin. Dann sind Videoportale wichtig, Spiele, insbesondere für Jungs, natürlich auch Suchmaschinen wie Google. Man schaut sich auch mal die Fernsehsendungen schon im Internet an, aber der Zugang zum Internet erfolgt heute schon größtenteils über soziale Netzwerke. Und da können wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, denn soziale Netzwerke sind nicht unbedingt was für Kinder, sondern dürfen größtenteils erst ab 13 überhaupt genutzt werden. Zusammengefasst, Zwischenresümee heißt das. Das Internet wird für Kinder als sozialer Lebensraum immer wichtiger. Sie beginnen auch immer im früheren Alter mit der Nutzung des Internets. Und ihre Online-Nutzung wird zunehmend mobiler. Das heißt, diese Internetnutzung wird dann verstärkt auch außerhalb der elterlichen Kontrolle sein. Also nicht mehr der Computer zu Hause, wo Kinder nur ins Internet können, sondern selbstverständlich auch über ihr Handy, über ihr Smartphone haben sie Zugang zu Internetseiten und die sind dann eben auch außerhalb des elterlichen Fürsorgeraums. Die Frage ist in diesem Zusammenhang, kontrollieren nun eigentlich die Eltern den Konsum ihrer Kinder? Darf ich mal fragen, wer von Ihnen als Elternteil darauf achtet, wie lange Ihr Kind sozusagen Zugang zum Internet hat? Gibt es da Regeln? Super, eine ganz, ganz hohe Zahl. Wir haben die Kinder befragt, wobei man eben auch sagen muss, bei Befragungen von Eltern und Kindern klappt manchmal die Karte auseinander. Gut, das heißt nicht, dass Sie das jetzt anders sehen, sondern ich gebe Ihnen jetzt einfach nur mal die Ergebnisse der Kinder und Jugendlichen, der Minderjährigen. Wir haben im Rahmen der von uns auch vor der Pornografie durchgeführten Gewalt im Web 2.0 Studie die Jugendlichen gefragt, wie sieht es aus, wenn ihr zeitlich von euren Eltern kontrolliert, was die Dauer der Internetnutzung anbelangt. Und da haben wir gesagt, zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen, dass sie nie oder selten limitiert werden. Auch die Frage, wissen die Eltern, was ihr über das Internet macht? Also gibt es sozusagen eine Kontrolle in Bezug auf die Inhalte, mit denen ihr in Kontakt kommt? Haben sogar 80% der Minderjährigen gesagt, dass ihre Eltern nie oder selten die Seiten kontrollieren, die sie im Internet nutzen. Ein zweiter Punkt ist die Frage der Sperrung, also inwieweit haben Eltern Filterschutzprogramme installiert. Gut ein Drittel der Kinder und Jugendlichen sagt, dass ihre Eltern bestimmte Seiten geblockt haben, aber immerhin 57% der 12 bis 17 sagen, dass sie im Grunde genommen alles ohne eine Sperrung anklicken könnten. Das heißt ganz konkret, dass natürlich auch Kinder und Jugendliche mit sexuellen und pornografischen Inhalten, zumindest technisch gesehen, doch in Berührung kommen könnte. Ja, ab welchem Alter wird eigentlich dieses Thema Liebe und Sexualität für Kinder und Jugendliche interessant? Die hier, glaube ich, immer noch einschlägige sogenannte Bravo-Dr.-Sommer-Studie zeigt, dass für Kinder im Alter zwischen 11 und 13 Jahren diese Themen noch nicht so ganz klar sind. Zum einen finden sie schon interessant, zum anderen ist aber auch das Thema noch mit sehr viel Peinlichkeit und Scham verbunden. Wirklich von großem Interesse werden dann die Themen Liebe und Sexualität im Durchschnitt am 14. Jahr. Jugendliche wenden sich ja den Medien mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen zu, es ist ganz klar. Sie kommunizieren vor allen Dingen über das Internet. Sie wollen sich aber auch amüsieren und sie wollen sich auch informieren. Diese Motive stehen dann auch in ganz direkten Zusammenhang mit ihren Entwicklungsaufgaben. Und das bedeutet, dass Jugendliche auch mit ihren biologischen und psychischen Veränderungen klarkommen müssen und für sich natürlich auch moralische Grenzen überhaupt erstmal im Kontext von Sexualität herausbilden müssen. Jugendlichen sollten eigentlich die Chance haben, dass sie auch sowas wie Verantwortung, soziale Bindung und auch Authentizität in ihrer Partnerschaft in ihren ersten Erfahrungen mit Sexualität aushandeln können. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass sexualisierte Angebote in den Medien, sei es im Fernsehen oder auch im Internet, ganz konkrete Modelle darstellen. Also die zeigen, wie könnte sowas funktionieren, Partnerschaft, aber auch Sexualität. Und das heißt, ein Stück weit tendieren Jugendliche dazu, sich auch erstmal daran zu orientieren. Wenn man sich die Medien anschaut, wo und wie kommen Jugendliche oder Kinder mit solchen Inhalten in Berührung? Da haben sie auf der einen Seite das Fernsehen, durchaus, werden explizite Sexthemen in sogenannten Reality-TV-Sendungen, die werden auch dann nachmittags gezeigt. X Diaries gibt es da auf RTL2 bei uns in Deutschland und wenn Sie es mal empfangen sollten, unbedingt anschauen. Es ist ausgesprochen sehenswert, wie man so in verschiedenen Ferienorten der Welt sogenanntes reales Beziehungsleben führen kann oder eigentlich auch nicht tun sollte. Egal. Auf jeden Fall dort finden Sie durchaus auch System vorhanden, natürlich Erotikfilme, Werbeclips und das ist oftmals mit relativ vielen Stereotypen Geschlechterrollenbildern verbunden. Wenn sie ins Internet gehen, haben sie im Unterschied zum Fernsehen durchaus auch den Zugang zu einfacher und harter Pornografie. Des Weiteren Werbung überhaupt für Internetangebote. Es gibt den sogenannten Porno-Rap, das sind bestimmte Musiktitel, die so prominente Sänger wie auch Bushido schon gerne gesungen hat, Sido und so weiter, die zum Teil auch jetzt geadelt worden sind. Chatform, Videoplattform und Imageboards, das sind also solche Boards, wo Fotos reingestellt werden, sind natürlich Quellen für sexualisierte und pornografische Angebote. In den Massenmedien, in der Werbung finden wir aber auch hier, ich habe hier mal ein Unternehmen genommen, das nicht mehr bekannt sein dürfte, auch hier wird mit Sexualität geworben, ganz selbstverständlich im Kontext, aber auch von Produkten wie Autos oder dann hier einer ein Modelabel wie Deutsche Gabbana, die ganz deutlich aus der Pornografie ein Bild übernommen haben, eine sogenannte Gangbang-Szene, und hier letztendlich dann werben für ihre Mode, die Jeans etc. Also Sie finden durchaus schon mal bestimmte Angebote in den klassischen Massenmedien. Und Beispiele, wo jetzt Kinder und Jugendliche sich häufig aufhalten, da ist zum Beispiel das schon angedeutete und erwähnte Facebook ein wichtiger Punkt, aber auch sowas wie Chatform wie Knuddels.de oder eben das Videoportal YouTube oder Tabu. Das heißt nicht, dass sie jetzt dort direkt von Pornografie gelangen. Das heißt nur, dass zum Beispiel gerade in sozialen Netzwerken auch Links verschickt werden, wo dann wieder Jugendliche auch bestimmte pornografische Seiten gelangen oder zum Beispiel bei Knuddels.de oder in Chatform durchaus sowas auch wie sexuelle Belästigung stattfinden kann. Auch Vorkommnisse im Bereich eher der Pädophilie, dass sich einige versuchen, zum Beispiel über Habbo, über dann einige Kinder-Chatform hier an Kinder auch zu machen. Also ein Thema, was nicht so ganz einfach zu behandeln ist. Ja, man kann nicht von einer Generation Porno sprechen, wie das immer viele jetzt auch schon tun. Das würde ich nicht sagen, dass wir eine ganze Generation stigmatisieren dürfen, auf ein einziges Merkmal. Aber wir dürfen, glaube ich, erweitern und sagen, das ist die erste Generation, die doch sehr deutlich, ob sie will oder nicht, mit Pornografie konfrontiert wird. Also die sogenannten Digital Natives, die 1995 plus geborenen, sind die ersten, die nicht mehr nur über massenmediale Angebote wie Sexwerbung, Erotikfilme mit sexualisierten Inhalten in Berührung kommen, sondern es ist auch die erste Generation, die direkt an pornografische Inhalte im Netz gelangen konnte. Ja, und man muss auch ganz deutlich sagen, es sind die Werbepraktiken der Pornoindustrie, die nutzen ganz ungewollt auch auf Pornoseiten führen. Sie sind auch dafür verantwortlich, das zeigen sehr viele Studien, auch aktuelle, eher europaweite Studien, dass eines der häufigsten Wege, wie kommen Kinder und Jugendliche an Pornografie, über sogenannte Pop-ups sind, also sozusagen aufpoppende Werbebeispiele, die dann indirekt oder direkt wiederum zu Pornoseiten führen. Aber gleich danach sind auch soziale Netzwerke, die sozusagen der Anker oder erstmal das Tor, wo man dann auch sagen kann, dass Kinder und Jugendliche mit sexuellen Botschaften konfrontiert werden. Ein wichtiger Aspekt vielleicht noch, oder unter dem man das fassen könnte, oder gerade aus Sicht der Eltern oder auch der Pädagogen, dass man sich klar machen muss, dass wir eigentlich schon so etwas wie ein Verschwinden der Kindheit im Bereich dieser Sexualisierung durch die digitale Welt, durch die Veränderung des Zugangs zu pornografischen Inhalten mittlerweile feststellen können. Also es findet eine Enttabuisierung des Pornografischen in der digitalen Gesellschaft statt. Und wir haben früher vom Verschwinden der Kindheit immer im Kontext von Fernsehen gesprochen. Das war ein Begriff, den ein amerikanischer Medienphilosoph geprägt hat. Er sprach vom Verschwinden der Kindheit, indem er meinte, dass also Kinder dann durch das Fernsehen plötzlich alles sehen, was eigentlich für die Erwachsenen gemacht wurde. Aber ich glaube, da war einfach das Verständnis auch noch für viele Kinder schwer, denn nicht alles, was sozusagen von Kindern gesehen wird, wird auch verstanden. Aber in Bezug auf das Thema Digitalisierung habe ich Ihnen hier ein Zitat mitgebracht von einer Berufsschülerin, einer 17-jährigen Jasmin, nennen wir sie mal, die wir in unserer Studie zum Thema Porno Web 2.0 gefragt hat. Und sie meinte zum Thema Pornografie im Internet, Weil früher war das auch verboten. Ja, was heißt verboten? Da hat man das einfach nicht gemacht. Früher hat man das gemacht, um Aufsehen zu erregen und so. Und heute ist das schon normal. Ich glaube, das ist der Unterschied von heute zu früher. Also auch Jugendliche selbst erkennen für sich, dass sich eigentlich da was geändert hat, zumindest in dem leichten, in dem sogenannten barrierelosen Zugang, sowohl in technischer, sozialer als auch ökonomischer Hinsicht. Das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor, man kann ja nichts zahlen. Das ist sozusagen der Zugang gerade zu Pornografie im Internet möglich. Man wird kontrolliert. Früher musste man sozusagen versuchen, bei einem älteren Bruder oder wie auch immer an Videokassetten zu gelangen. Das war schwierig. So sollte man sie anschauen heimlich, wenn der Videorekorder zu Hause möglicherweise im Wohnzimmer stand. Also diese sozialen Barrieren gibt es nicht mehr, die technischen gibt es nicht und letztendlich auch nicht die ökonomischen. Es kostet ja nichts, wenn Sie zum Beispiel auf YouPorn gehen. Die Frage aus der Sommerstudie zeigte, dass 2/3 der befragten Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren schon einmal pornografische Bilder oder Filme gesehen hat. Und dort wurde auch deutlich, dass der Konsum vor allen Dingen ab 13 Jahren zunehmen würde. In unserer selbst durchgeführten Studie zum Thema, welche Bedeutung hat das Handy in der Lebenswelt von Jugendlichen, da ist zum ersten Mal auch das Thema schon aufgeleuchtet, dass nämlich Handy und Internet sozusagen ein Zusammenspiel machen. Pornografische Videos, die aus dem Internet stammen, werden häufig via Handy übertragen, und zwar im Freundeskreis, das nennt man Peer-to-Peer, also unter Freunden. 69% der Jugendlichen, die wir befragt haben, im Alter von 12 bis 19 Jahren, sagten, dass sie pornografische Videos auf dem Handy kennen. 35% sagten, dass sie auch zum Beispiel schon Sex mit Tieren gesehen haben. Und man muss sich klar machen, dass Videos, die auf dem Handy kursieren, meistens sehr enttabuisiert sind. Das sind sogenannte extremen Videos. Das sind nicht die normalen, in Anführungszeichen, Pornovideos, die sich Jugendliche im Internet anschauen, um eben Pornografie erstmal so in Anführungszeichen auch kennenzulernen oder auch genießen zu wollen, sondern es sind sehr extrem tabuisierte Videos, die auch zum Teil aus ganz anderen Motiven, wie zum Beispiel auch um Coolness, sie zeigen, man ist cool, wenn man sich so ein hartes Video anschauen kann, oder man kann Stärke symbolisieren, wenn man so ein Video auf seinem Handy hat. Also es sind ganz andere Motive als die, die mit dem normalen Pornokonsum verbunden sind. Aber man muss immer sozusagen Handy und Internet zusammennehmen, wenn es um das Thema Pornografie oder sexualisierte Inhalte geht. So, und damit komme ich auf die Jugendlichen selbst zu sprechen. Also ich möchte einfach nicht nur über Jugendliche reden, sondern wir lassen jetzt die Jugendlichen mal selber sprechen. Und wir haben eben in unserer Pornografie 2.0-Studie, das muss man sagen, das ist die erste gewesen, die es in diesem Bereich gab. Wir wussten letztendlich nicht, was hat das Thema Pornografie in der Welt von Jugendlichen, wie spielt es für eine Rolle, warum schauen wir es an, was macht es mit ihnen. Und Ergebnis dieser Studie ist, und das kann man sagen, ist das zentrale Ergebnis, alle männlichen Jugendlichen unserer Fokusgruppe schauen pornografische Inhalte im Internet an, und ihre Grundhaltung lautet, Pornos sind was völlig Normales, und sie sind auch Bestandteil des alltäglichen Medienkonsums. Also das, was wir vielleicht meinen, im Sinne von, naja, das ist ja nicht normal, das ist immer noch tabu, das ist es aus Sicht der Jugendlichen nicht. Das ist einfach heute sozusagen nichts Besonderes mehr. Gleichwohl muss man sagen, die Jugendlichen unterscheiden schon. Nämlich zum einen, dass sie durchaus kritisch gegenüber der Pornografie eingestellt sind. Die Jugendlichen, die sehen das sehr kritisch, was da passiert auf dem Pornomarkt. Es gibt aber auch Jugendliche, die das völlig unreflektiert anschauen, und gerade die sagen, dass sie auch sehr häufig dann Pornografie sehen würden oder eben im Internet sich anschauen. Bei den Mädchen ist es ein bisschen anders. Die kennen auch pornografische Inhalte und kommen auch mit denen in Berührung, sagen, es wäre auch eine alltägliche Interneterfahrung. Sie lehnen diese aber tendenziell grundsätzlich ab und finden es eher eklig bzw. abstoßend. Ihre Kenntnis von Pornografie ist auch die geringer als die der Jungs, und den Mädchen ist auch bewusst wiederum, dass die Jungs aber durchaus Pornografie anschauen und das auch als völlig normal empfinden. Ich habe jetzt hier ein Zitat mitgebracht von einem versierten Porno-User, also ein Jugendlicher, der eben sagt, dass er beim Chat manchmal Links erhält, auf denen dann auch Sexseiten zu sehen sind. Und meinte, ja, meistens kommen halt solche Seiten, wenn du halt im Chat drin bist, dann kommen solche Seiten, geh mal da und da. Also irgendwelche Leute schicken dir irgendetwas, dann geh mal da und da drauf. Ja, irgendwie so meine nackte Ex. Interessant war, als wir die Jugendlichen befragt haben, sie mögen doch einfach mal erzählen, wie sieht so ihr Alltag aus, wenn sie morgens aufstehen, wenn sie in die Schule gehen, wenn sie nach Hause kommen. Welche Rolle spielt das Internet? Und es war häufig so, dass die Jugendlichen selbst auch das Thema Pornografie von sich aus mit angesprochen haben. Also dass es sozusagen auch von ihrer Seite durchaus ein Thema war, mit dem sie sich beschäftigen. Wir haben hier also zum einen mit zufälligen Kontakten von Pornografie zu tun. Wir haben aber auch ganz deutlich von den männlichen Jugendlichen gehört, dass sie gesagt haben, wir schauen auch gezielt pornografische Inhalte an. So meint sie zum Beispiel einer, der ihr Maßvollporno konsumiert. Ja, wieso nicht? Ja, also ich finde, das ist was ganz Normales, ganz Menschliches auf jeden Fall. Irgendwann werden wir auch erwachsen und wir müssen uns ja auch irgendwie Erfahrungen rausholen. Vor allem jetzt die Älteren. Sie sehen hier schon einen Punkt, auf den ich ja nochmal näher drauf eingehen werde, nämlich auf die Motive. Warum schauen sich Jugendliche vorne an? Und ein ganz wichtiges Motiv, was sie auch immer wieder sagen, ist, dass sie da was lernen können. Das ist also sozusagen auch Originalton besser als die Aufklärung in der Schule. Man erfährt da mehr. Und dieses Motiv des Lernens, Wissenserwerbens ist ein wichtiger Aspekt, den man mit berücksichtigen muss. Des Weiteren stellt sich natürlich die Frage, wie häufig schauen die Jugendlichen. Also es ist ein Unterschied, ob man einmal auf so eine Seite geht oder ob man das regelmäßig anschaut. Und da kann man sagen, das hängt sehr stark damit zusammen, wie sie das auch von Gefühlen, also affektiv einstufen. Es gibt Jugendliche, die völlig zu Pornografie stehen und sagen, ja, warum nicht? Und das ist auch gut. Und es gibt solche, die es ablehnen. Ein wichtiger Faktor ist auch das Alter und auch ein dritter Faktor, ob sie gerade eine Beziehung haben oder nicht. Wir haben hier ein Beispiel von Stefan aus der Gruppe der Reflektierten, Pornomarktkritiker, der zum Beispiel durchaus kritisch im Umgang und auch mit der Einstellung zur Pornografie ist. Der sagt aber auf der anderen Seite ganz deutlich, ich schaue trotzdem Pornos im Internet an. Aber hier ein Zitat von ihm. Also ich glaube, die Sache ist halt irgendwie die ganzen negativen Aspekte, die das mit sich so bringt. Also diese Pornoindustrie ist zum Großteil auch mit, weiß ich nicht, Kriminalität verbunden. Also seien es dann irgendwie die osteuropäischen Frauen, die da ausgebeutet werden oder was weiß ich. Also das ist ja schon viel, viel Kriminalität im Spiel. Irgendwie jetzt auch Kinderpornografie und sowas. Irgendwie diese ganze Branche bringt einfach sehr viel Leid mit sich und verursacht auch sehr viel Leid. Also eine sehr starke Reflexion von Problemen, die wir mit dem Thema Pornomarkt zu tun haben, gleichwohl aber sagen, ich schaue mir das trotzdem gelegentlich an, aber nicht so oft. Interessant ist, dass das Thema Alter eine wichtige Rolle spielt. So sagt die Mehrheit der Jugendlichen, dass sie etwa im Alter von 11 bis 12 Jahren, also zu Beginn der Pubertät, zum ersten Mal schon Kontakt mit pornografischen Inhalten gehabt haben. Und die Jugendlichen der Gruppe, hier beziehungserfahrene Pornorezipienten, sagt, dass sie in ihrem Alter, das war so 17, 18, dass dann die Häufigkeit des Pornokonsums tendenziell wieder abnehmen ist. Und meint Mike, nö, das nimmt ab mit dem Alter, Frank, ja, das will ich auch sagen, Mike, ja, vielleicht nimmt es nochmal zu, wenn man so 30 ist. Oder? Das ist uralt, ja, also das ist schon man versucht erst sozusagen vom Alter her für sich selbst zu sehen und klar ist es am Anfang besonders spannend, was man im Internet sehen kann. Ein dritter Faktor, den ich Ihnen gerade genannt habe, ist, hat man gerade eine Freundin, ist man gerade in einer Beziehung, hat man schon sexuelle Erfahrungen oder nicht, das spielt auch eine Rolle. Und so meinten hier die Jugendlichen, dass wenn man gerade keine Beziehung mit einem Mädchen habe, dann auch eher dazu meinte, ihre Pornos anzuschauen, so meint Marc. Ja, also ich rede mir das so, dass solange ich eine Freundin habe, ich dem sowieso komplett aus dem Weg gehe. Und Tobias meint, ja, als Single-Mensch denke ich mal, geht man schon gezielt auf solche Seiten zu. In einer Beziehung denke ich mal nicht so. Aber was ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann, Wenn man in einer Beziehung steckt, dann eher nicht. Aber als Single-Mensch kann das schon mal vorkommen. Und sie sind sogar der Meinung, dass wenn man eine Beziehung hat und dann noch Pornos anschaut, dass man dann eigentlich untreu ist. Das sind die Mädchen sowieso, aber auch manche Jungs meinen, dass das dann nicht so normal ist. Interessant auch ist, wir haben die Mädchen und die Jungs gefragt, wann oder was ist eigentlich für euch Pornografie? Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass auch wenn wir jetzt hier im Raum sind, wir alle dasselbe Bild und dasselbe Vorstellung davon haben, was Pornografie sei. Das ist auch im Übrigen im juristischen Sinne nicht ganz einfach, das dezidiert zu beschreiben. Wir haben jedenfalls festgestellt, dass die Mädchen und die Jungs das unterschiedlich definieren. Und man kann sagen, dass bei den männlichen Jugendlichen im Mittelpunkt des Interesses schon Pornografie steht, wenn es um sexualisierte Medieninhalte geht. Erotik finden sie ziemlich langweilig und auch uninteressant. Sie lehnen aus ethischen Gründen übereinstimmend Kinderpornografie als absolutes No-Go ab. Abstoßend und eklig finden sie dann aber auch die sogenannten extremen Varianten der Pornografie, wo es um Fäkalien, Sodomie, Selbstverstümmelung geht. Wobei sie dann eben sagen, dass solche, die sowas auf dem Handy angeschaut werden, aber nicht aus dem Motiv des normalen Pornokonsums. Man kann also sagen, die Grenze verläuft absolut zwischen normaler Pornografie und den gesellschaftlich nicht tolerierten Formen sexuellen Verhaltens. Ich habe das jetzt hier auf dem Chart auch nochmal genau versucht deutlich zu machen. Alles, was im Bereich abstoßend ist, ist das nicht angeschaut. Das, was hier im Bereich von normaler Pornografie zu sehen ist, das wird letztendlich dann für Jungs interessant. Für die Mädchen sieht es anders aus. Die Grenze ist weiter nach vorne gerutscht. Die Schwelle zur Pornografie liegt viel niedriger. Alles, was nicht als ästhetisch schön, sondern schon als nuttig gilt, wird abgelehnt und mit Pornografie assoziiert. Schöne erotische Bilder bewerten sie dann wiederum positiv und finden sie auch interessant. Nun, warum schauen eigentlich die Jungs Pornografie? Sie haben uns gesagt, in erster Linie deshalb, weil es um das Thema Ersatz für Sexualität mit einem Partner geht, also aus den Gründen der Erregung, der Masturbation, aber eben zweites Hauptmotiv auch, weil sie da was wissen können, weil sie was lernen können, weil sie einen Wissensgewinn erzielen wollen. Dann gibt es aber auch noch so Motive wie, man möchte mitreden. Wenn die anderen Freunde sich sowas anschauen, dann will man da auch mitreden können. Oder einfach nur aus Unterhaltung, Spaß und Mittel gegen Langeweile. Ein wichtiger Punkt, wenn es jetzt nämlich um die Frage geht, ja, ist es eigentlich wirklich so schlimm, wenn man, jetzt sagt Jugendliche, schauen häufiger Pornografie im Internet an. Haben wir das jetzt einfach nur aus moralischen Gründen, finden wir das vielleicht irgendwie seltsam oder entspricht sich unserer Erfahrung? Ist es wirklich überhaupt problematisch? Und ein wichtiger Punkt, der für die Befragung dieser, für die Beantwortung dieser Frage relevant ist, ist die Frage, finden jetzt die Jugendlichen, dass Pornografie was mit Realität zu tun hat oder nicht? Wir haben die Jugendlichen deshalb gefragt, ob sie Pornos für realistisch halten. Und da wurde ersichtlich, dass es genau für die sexuell wenig erfahrenen Jugendlichen und auch die Jüngeren eher schwer einzuschätzen, ob pornografische Webinhalte realistisch oder unrealistisch sind. Sie nehmen an, zumindest ein Teil zeige durchaus die Realität. Hingegen meinen die Älteren und auch die Beziehungserfahrenen, dass doch die Darsteller und die Geschichten und Plots, von Geschichten kann man nicht reden, aber von den Handlungen, von den Akten, dass das doch weniger realistisch sei. Wir haben in unserer Pornografie 2.0-Studie nicht nur Jugendliche befragt, sondern auch Experten aus den Bereichen Medizin, Jugendpsychologie, Jugendpsychiatrie, Sexualpädagogik, verschiedenste Bereiche. Und da war eine einhellige Meinung, dass man auch mit bedenken müsste, dass bei einer häufigen, regelmäßigen Nutzung von pornografischen Inhalten sich bei Jugendlichen ein Gewöhnungseffekt einstellen könnte, der dann durchaus Auswirkungen auf das Verhalten der Jugendlichen eben bezüglich Sexualität und Geschlechterrollen haben können. Nämlich die Frage, was ist eigentlich normal? Also inwieweit sind bestimmte Praktiken, die Sie in pornografischen Inhalten sehen, aus Sicht der Jugendlichen normal oder nicht? Und wenn Sie heute mit Sexualpädagogen sprechen, dann werden Sie feststellen, dass auch schon jüngere Jugendliche die Frage stellen, ob bestimmte Praktiken, die wir noch für völlig, sage ich mal, tabuisiert oder für nicht normal hielten, ob die nicht normal seien oder ob man das machen müsse, weil sonst der Freund einen verlasse. Also wir haben hier zumindest eine Verschiebung dahingegeben, dass Kinder oder Jugendliche, die mit pornografischen Inhalten vermehrt in Berührung kommen, verunsichert sind, was als normal gilt, was sie machen müssen, damit der Partner glücklich und zufrieden ist. Das heißt, wir müssen erstmal nur konstatieren, Jugendliche sind zum Teil irritiert darüber, was als normal einzuschließen ist. Ein Punkt, auf den ich hier noch ganz kurz eingehen möchte, den ich aber auch bitte ein bisschen zu beachten, weil es ist ein neues Phänomen, was auch momentan erst in der Forschung relativ, ja ich sag's mal, pionierhaft überhaupt erstmal beachtet werden konnte, also jetzt hier in unserer Studie, wo aber eigentlich noch relativ, wir relativ wenig wissen. Nämlich die Situation oder auch das, was häufiger vorkommt, dass Jugendliche mit ihren Handys Selbstvideos produzieren. Und Jugendlichen haben uns drei Szenarien beschrieben. Das erste Szenario war eben das, dass man als Paar quasi ein Video von sich erstellt und das aber mit dem Wissen aller und auch mit dem privaten Gebrauch. Nach dem Ende aber der Beziehung wurde dann dieses Foto oder dieses Video doch veröffentlicht im Internet oder anderweitig in Umlauf gebracht. Das kann ziemlich heftig sein für diejenigen, die damit nicht einverstanden waren. Zweites Szenario, es ist auch schon vorgekommen, dass Videos ohne das Wissen eines Partners veröffentlicht wurden. Und drittes Szenario, es gibt auch Jugendliche, die tatsächlich Videos von sich drehen in der Absicht, diese intimen Bilder im Internet zu veröffentlichen und damit auch Anerkennung zu erzielen. Offensichtlich wurde bei unserer Befragung, dass sich die Jugendlichen oft nicht darüber im Klaren sind, dass es dieses Risiko überhaupt gibt, dass man selbst Opfer von dem sogenannten Sexting wird. Das ist dieses neue Wort, Sexting. Das kommt aus dem Amerikanischen und heißt so viel wie, dass sexuelle Botschaften sozusagen verknüpft mit einer, in einer Mail oder eben via Internet weitergegeben wird und eben auch mit visuellen Bildern, man sieht zum Beispiel eben Nacktfotos schickt, weil man dem Freund irgendwie was Nettes tun will oder weil man denkt, dass man sozusagen seine Aufmerksamkeit erregt. Ja, also dieses Problem, dass nicht nur Jugendliche Pornografie konsumieren, sondern dass sich selbst auch intime Videos herstellen, ist auch ein neues Phänomen. Wo sie manchmal nicht wissen, was könnte aus diesen Videos passieren, also die Risikofolgenabschätzung man hier mit Jugendlichen besprechen müsste. Und damit komme ich abschließend jetzt eigentlich zum Thema, ja, auch Wirkungsfrage, Wertungsfrage. Ich habe Ihnen vorhin ja schon gesagt, diese unterschiedlichen Definitionen von Pornografie, die man vielleicht so im alltäglichen Gebrauch haben muss, auch im juristischen Sinn und auch für die Medienschütze zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, ab wann kann man denn eigentlich von Pornografie sprechen. Und ich habe Ihnen hier meine Definition mitgebracht von der Kommission für Jugend- und Medienschutz der Landesmedienanstalten, die auch in der Praxis angewandt wird, wenn es darum geht, zum Beispiel Pornografie im Internet über ein Bußgeld oder eben auch, weil es ja Straftatbestand sein kann, zu ahnden. Unter Pornografie ist die Darstellung zu verstehen, die unter Ausklammerung sonstiger menschlicher Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher Weise in den Vordergrund rückt und die in ihrer Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf sexuelle Stimulation angelegt ist, sowie dabei im Einklang mit allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen gezogenen Grenzen eindeutig überschreitet. Also Sie sehen, die Definition von Pornografie ist nicht gleichzusetzen mit Erotik, sondern sie hat immer diesen Aspekt, dass es auch um Stimulation geht, aber auch, dass sozusagen menschliche Bezüge, eben die Partnerschaft etc. in Bezug auf Sexualität ausgeklammert wird und dass es nicht mit unseren allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen übereinstimmt. Insofern ist natürlich auch verständlich, dass wir sagen, Jugendliche sollen erstmal nicht mit Pornografie in Berührung kommen. Zumindest nicht, solange sie noch in der Phase dessen sind, dass sie sich ja sexuell und auch partnerschaftlich orientieren müssen. Für uns war ganz ersichtlich, das haben die Jugendlichen selber gesagt, dass sie eigentlich unter einem massiven Leistungsdruck stehen. Das heißt, Wir haben, wie vorhin auch schon erwähnt, in den Massenmedien ja auch das Thema Leistung und auch gerade sexueller Leistungsdruck. Das bringen die Jugendlichen mit. Und die Jugendlichen meinen, sie müssten beim ersten Mal auch schon über sexuelle Erfahrungen verfügen, die sie eigentlich gar nicht haben können. Sie hoffen nun, wenn sie Pornos konsumieren, dass sie dann diese fehlenden Erfahrungen medial quasi substituieren können und verstärken dadurch nur wieder diesen sexuellen Leistungsdruck, den ja gerade Pornos ungefiltert reproduzieren. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass die Nicht-Pornografie zu einer sogenannten sexuellen Verwahrlosung von Jugendlichen führt, was häufig behauptet wird, sondern dass sie erstmal massiv selbst unter Druck gesetzt werden. Nämlich indem sie meinen, sie müssten so toll, so leistungsstark sein, wie sie das zum Teil in Pornos sehen. Die, sagen wir mal, in einem Überblick hier nur, ich kann Ihnen jetzt nicht en Detail die Wirkungsrisiken, die wir bereits aus der Forschung mit Erwachsenen wissen, hier näher bringen. Es ist grundsätzlich sowieso ein forschungsethisches Problem. Wir können Jugendliche schon aus strafrechtlichen Gründen nicht mit Pornografie konfrontieren und dann schauen, was macht das mit ihnen. Das heißt, wir können das bei Erwachsenen, und da können wir Reaktionen messen, wir können sie sozusagen auf verschiedenen Ebenen, physiologisch, auf Einstellungen, Meinungen und so, forschungsmögliche erfassen. Wir können und dürfen es nicht bei Jugendlichen. Das heißt, wir sind in dieser etwas schwierigen Lage, dass wir eigentlich, was die Wirkung anbelangt, sagen müssen, wir müssen von den Ergebnissen ausgehen, die wir zum Teil von Untersuchungen kennen, wo es um die Frage der Wirkung auf Erwachsene geht. Und wir müssen sozusagen die Jugendlichen selber fragen über ihr Verhalten, über ihre Einstellung und dann rückschließen auf eventuelle Wirkungen. Die hier jetzt von mir aufgeführten Wirkungspotenziale beziehen sich sozusagen nicht auf das einmalige Konsumieren von Pornografie, sondern ich spreche jetzt im Folgenden nur davon, wenn Jugendliche regelmäßig häufig Pornografie im Internet konsumieren. Des Weiteren, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir bei der Expertenbefragung auch immer wieder herausgehört haben, Jugendliche orientieren sich sehr stark an ihren eigenen Eltern und die Elternbeziehungen und Vorleben ist ein wichtiger Faktor, wie sie dann letztendlich auch ihre eigenen Beziehungen und ihre Sexualität erleben werden. Es gibt natürlich noch weitere Einflussfaktoren, die insgesamt in Bezug auf Medienwirkungsrisiken eine Rolle spielen. Da will ich jetzt gar nicht so genau darauf eingehen. Wenn man das jetzt mal alles berücksichtigt, dann können wir aber sagen, es gibt trotzdem Wirkungsrisiken. Sie bestehen in dem von mir schon genannten Realitätskonzept, also inwieweit werden Jugendliche daran verunsichert, was man als normal oder nicht normal an Sexualpraktiken über Pornografie mitbekommt. Des Weiteren, inwieweit Pornokonsum auch bei Jungs einen starken sexuellen Leistungsdruck, bei Mädchen einen Perfektionsdruck hinsichtlich ihres Körperbildes bewirken können. Des Weiteren zum Beispiel das Thema Körperbild. Wir sprechen heute von sogenannter Body Modification. Das ist bei Jugendlichen nichts Ungewöhnliches mehr, dass man eigentlich ähnlich wie ein Pornodarsteller auch sozusagen seinen Körper modifiziert. Wir haben das Thema problematische Rollenbilder, nämlich Frauen- und Männerbilder. Mädchen sehen ja häufig auch in der Darstellung von Pornografie sozusagen, meinen sie, so wären Männer oder das wären deren sexuelle Präferenzen. Das könnte zu einem negativen Männerbild führen. Ebenso kann es auch für Jungs problematisch sein, dass man ihnen immer erwartet, dass sie mögen bitte schön dominant sein. Des Weiteren geht es um die Frage, inwieweit, und das kam vor allem von Seiten eines Mediziners von der Charité in Berlin, der meinte, dass gerade in der Phase der Entwicklung, in der ja Jugendliche in ihrer Adoleszenz sind, also wo es um die Entwicklung sexueller Präferenzen ginge, dass hier eine exzessive Rezeption, also ein exzessiver Konsum von Pornos zu einer neuronalen Konditionierung des Gehirns bezüglich sexueller Präferenz führen. Einfach ausgedrückt, dass sozusagen Pornografie ja auf Stimulation, Erregung ausgelegt ist und dass gerade in der Phase, wo sich eigentlich das Gehirn noch entwickelt, hier auch bestimmte Konditionierungen einstellen können, die eben im Kontext von Pornografie und eigener Sexualität problematisch sein können. Dann geht es um die Frage, ja, was gibt es eigentlich für ein Frauenbild und für ein Männerbild in Pornografie? Also welche Werte werden eigentlich hier auch möglicherweise in Frage gestellt? Und ein letzter wichtiger Aspekt, der mir natürlich sehr am Herzen liegt, ist natürlich die Frage, Was macht es eigentlich mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie, bevor sie überhaupt eigene sexuelle Erfahrungen haben, bevor sie überhaupt sozusagen auch ihre eigene Orientierung finden können, schon mit pornografischen Skripts konfrontiert werden? Bleibt nicht eventuell auch ihre sozusagen eigene Entwicklung, ihre individuelle Erfahrung, auch ihre Fantasie möglicherweise auf der Strecke? Haben sie überhaupt noch die Zeit, spielerisch, vielleicht auch neugierig und gelassen an Sexualität und Partnerschaft heranzugehen? Oder werden sie eben schon sehr früh in einer gewissen Art und Weise durch die Drehbücher und Modelle der Pornografie geprägt, die sie sehen? Und damit zur letzten Frage, die Sie vielleicht am meisten interessieren wird, ja, was kann man denn oder was sollte man denn tun? Und hier unterscheide ich immer sozusagen auch hinsichtlich des Alters. Also es geht hier um die Frage, wie können wir im Grunde genommen erstmal wirklich Kinder nicht mit diesen toxischen Inhalten in Berührung kommen lassen. Und da hilft, so muss man sagen, erstmal auch die Technik. Man sollte auf jeden Fall Filterprogramme installieren, auch wenn dann möglicherweise ab 14 Jahren spätestens Jugendliche das auch wieder umgehen können. Aber es ist wichtig, dass man hier eben Schutzmaßnahmen, Hilfsangebote für die Verarbeitung und auch die Einordnung der Systeme bei den gegenüber den Kindern auch ermöglicht. Ein Punkt muss man sich allerdings, man muss sich immer klar machen, auch wenn man solche Kinderschutzprogramme installiert, heißt es nicht, dass damit ein völliger Schutz gewährleistet sein muss. Es kann trotzdem zu ungewollten Konfrontationen kommen. Ein weiterer Punkt, bitte nicht schon sozusagen von klein auf den Internetzugang aus dem Kinderzimmer ermöglichen, wenn dann immer im Wohnzimmer oder in einem Raum, wo Sie als Eltern noch einen Blick drauf werfen können, wo die Kinder gerade sich im Internet bewegen. Und auch ein wichtiger Punkt, man sollte eben auch Kindern und Jugendlichen zeigen, wie können sie sich eigentlich schützen vor solchen Links, vor solchen Pop-ups. Was kann man ihnen für positive Seiten auch empfehlen? Wo finden sie vielleicht auch interessante Informationen? Und hier habe ich mal ja, ein Beispiel oder vier Beispiele mitgebracht. Es gibt ein sehr interessantes Projekt, das ist noch gar nicht so alt, wenn es um Teenager geht, würde ich sagen. Teenager, die im Internet einfach mal auch sich über bestimmte Dinge informieren wollen und sich nicht an Erwachsene wenden wollen, sondern von Jugendlichen quasi beraten lassen wollen. Es gibt ein neues Projekt, das heißt Youport, youport.de. Da helfen Medienscouts. Das sind also ein bisschen ältere Jugendliche, das sind Schüler, die total engagiert sind. Die helfen Jugendlichen, wie sie technisch mit dem Internet klarkommen, wie sie klarkommen, wenn sie solche pornografischen Inhalte plötzlich oder auch sexuelle Belästigung über das Internet erfahren. Was sie machen, wenn sie mit Cybermobbing in ein Problem bekommen, aber auch klassische sogenannte Abzock-Beispiele im Internet. Also Youport ist ein tolles Projekt von Jugendlichen für Jugendliche, wo sich Jugendliche eben auch austauschen können und ihre Probleme besprechen können. Und es wird auch sehr fürsorglich behandelt, beziehungsweise es gibt auch Psychologen und Juristen im Hintergrund, die hier helfend zur Seite stehen. Dann gibt es das Internetportal Watch Your Web, Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland. Die haben hier das Thema sicheres Surfen sehr hilfreich. Ja, findet man hier einiges eben bei Surfen und Risikonetz vom Bundesfamilienministerium, Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und auch eine sehr gute Seite ist handysektor.de. Also das sind Beispiele, wo man schon mal Jugendliche auf jeden Fall hinschicken kann, ohne sich Sorgen zu machen oder wo sie sich auch selbst nochmal informieren können. All das heißt natürlich nicht, dass sie sich jetzt total zurücklehnen können, sondern das Thema Pornografie und Sexualität betrifft sie ja vielleicht trotzdem auch, wenn Jugendliche damit im Internet absichtlich zu tun haben und das auch suchen. Und da denke ich, ist ein offener Umgang mit dem Thema Sexualität auf jeden Fall hilfreich. Ich würde hier gerne auch mal die Väter etwas mehr in die Pflicht nehmen und ansprechen, weil die Jungs häufig gesagt haben, eigentlich ist es eine Sache, die sie gerne mit ihrem Vater auch mal besprechen würden. Während das mit der Mutter, das käme jetzt nicht so in Frage, finde ich verständlich. Andererseits ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man nicht in eine totale Laissez-faire-Haltung sozusagen verfällt, sondern auch durchaus Position bezieht und auch sagt, als Elternteil, dass man eventuell das mit der Pornografie nicht so toll findet. Eltern können wiederum auch hier, wenn es wirklich um Fragen geht, die die eigenen Kinder nicht besprechen wollen, und auch dafür finde ich, sollte man Verständnis haben, einfach mal sagen, wenn du dich wirklich gut aufklären willst oder wenn du Fragen hast, dann bitte nicht auf youporn.com gehen, sondern vielleicht mal auf die Seiten von www.sexfrag.de von Pro Familia oder Loveline von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich habe mir die sehr genau angeschaut. Ich finde, man kann voll dahinter stehen, dass man Jugendliche auf diese Seiten führt. Es sind gut gemachte Internetportale, wo wirklich auch die Fragen und auch die Ängste und aber auch sozusagen offener Umgang mit Sexualität gepflegt wird. Ich habe noch in der Schweiz was gefunden, wie die für Prävention Online-Beratung. Und in Österreich habe ich es nicht gefunden, aber vielleicht kennen Sie noch eine Website, wo man wirklich auch gute, hilfreiche Infos zum Thema Sexualität findet. Und dann, wenn sich jemand zu dem wirklich ein bisschen mehr einarbeiten will, sehr empfehlenswert die Seite von www.sixsafe.de, die sich explizit mit dem Thema Pornografie und Jugendliche nochmal beschäftigt haben und hier Materialien für Lehrer erstellt haben. Wie kann man denn so ein Thema auch mal in der Schule behandeln, was ja nicht so ganz einfach ist. Ja, und ich denke, abschließend damit zu sagen, wir sollten jedenfalls nicht die Erziehung unserer Kinder der Pornoindustrie überlassen. Und ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.